Ja, schönen guten Morgen miteinander. Es ist mir eine Freude, bei euch zu sein. Mein Name ist Silas Wohler und wie es im Nachnamen schon anklingt, komme ich aus Wohlen, bin aber seit ungefähr 4 Jahren in der Agglomeration Zürich wohnhaft, wo ich Pastor der FEG in Dietlikon bin. Ich bin selber verheiratet seit 4 Jahren mit meiner Frau. Und ich durfte in der Vergangenheit selber 7 Jahre Teil dieser Gemeinde sein. Und deshalb verbindet mich eine große Sympathie mit euch. Wir möchten heute in einen Text eintauchen, der mich selber schon länger begeistert. Der steht in Matthäus 17. Matthäus 17, ich lese die Verse 1 bis 8. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er aber noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ich bete. Jesus Christus, danke, dass du jetzt da bist. Und ich bitte dich, Herr, dass ich nicht nur über Glory Story, über deine Herrlichkeit rede, sondern dass deine Herrlichkeit für uns heute erfahrbar wird. Jesus, ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest und ein Stückchen von deiner Herrlichkeit zeigst. Nicht zu viel, Jesus, sonst würden wir es nicht aushalten. Aber ein bisschen, dass wir verändert werden. Dir ähnlicher. Amen. Während meines Studiums in Basel bin ich 2 Jahre in einem Studentenheim gewohnt. Wir waren wirklich so eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus ganz verschiedenen Ländern. Da wir unseren internationalen Kollegen natürlich die Schönheit unseres Landes nicht vorenthalten wollten, haben wir den Bernina Express gebucht, um miteinander eine schöne Reise in die Schweizer Berge zu unternehmen. Ich mag mich noch gut erinnern, als wir da so hochfuhren, die Bäume wurden seltener, die Strecke steiler, und plötzlich sind wir so auf einer Anhöhe stehen geblieben. Ich war so verdutzt und plötzlich habe ich sie nach rechts geschaut und plötzlich tat sich mir eine Landschaft auf, die mich sprachlos machte. Ich habe einfach so für mich gedacht: Wow, das ist herrlich. 3 der Jünger hier im Text ging es ähnlich. Sie erlebten etwas, das sie ebenfalls sprachlos machte. Nicht einfach eine Landschaft, sondern etwas, das nicht im Kleinsten damit vergleichbar wäre. Etwas, das jeden Verstand sprengt. Jesus zeigt den Jüngern seine Herrlichkeit. Und wir lesen hier im Vers 1: Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und jetzt, er wurde verwandelt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Jesus lässt hier einen kurzen Moment etwas von seinem wahren Wesen, von seinem göttlichen Wesen aufblitzen. Und danach heißt es im Vers 3, und da erschienen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da stellt man sich die Frage, okay, herrlich, aber was machen plötzlich diese zwei alttestamentlichen Typen plötzlich in dieser Szene? Was tun die hier? Wir müssen wissen, für gläubige Juden waren Mose und Elia so die zwei oder zwei der größten Helden des ganzen Alten Testaments. Mose stand für das Gesetz und Elia stand für die Propheten. Und jetzt tauchen diese zwei auf diesem Berg auf. Wenn man von jemandem Fan ist, dann wünscht man sich doch, dem Idol zu begegnen, oder? Gehen wir jetzt einmal davon aus, es wäre jemand Michael Jackson-Fan. Ich hoffe jetzt nicht, dass das zutrifft. Dann wäre es doch das Schönste, wenn man eines Tages irgendwie dieser Person begegnen könnte, wenn das möglich wäre. Für gläubige Juden gab es auch etwas vom Größeren. Und das wäre tatsächlich zwei von solchen großen Glaubenshelden, wo ihre heilige Schriften davon erzählen, zu begegnen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie die drei Jünger auf dem Berg waren. Plötzlich sind auf dem gleichen Berg wie die Jünger Mose und Elia. Und ich denke, die haben sich gestupft und ist gerade Mose und Elia jetzt auf diesem Berg? Sind wir gerade auch auf diesem Berg mit ihnen zusammen? Und redet gerade unser Rabbi mit diesen Zweien. Er steht sogar mitten unter ihnen. Boah, das gibt es nicht. Doch jetzt haben wir hier etwas Außergewöhnliches im Text. Und zwar, als Jesus unter Mose und Elia steht, ist das Scheinwerferlicht nicht auf Mose und Elia, sondern auf Jesus allein. Vers 8, und die Jünger sahen niemand mehr als Jesus allein. Mit anderen Worten, Jesus stellt hier zwei der größten Glaubenshelden aus dem Alten Testament wortwörtlich in den Schatten. Jesus übertrifft alle. Alle Vorangehenden. Jesus ist größer. Und in dem Moment realisieren die Jünger, boah, Jesus ist viel größer, als wir das jemals gedacht hätten. Jesus ist herrlicher als alle. Jesus ist nicht einfach nur ein Gesetzeslehrer oder nur ein Prophet. Auch nicht nur ein Wundertäter, Jesus ist mehr. Aber nun stellt sich die Frage, wer ist Jesus dann? Und das finden wir im Vers 2. Und Jesus wurde verwandelt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Um den Reichtum dieses Textes zu erfassen, müssen wir kurz ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Weil dort begegnet uns ebenfalls ein Berg, ebenfalls die Herrlichkeit Gottes und ebenfalls eine Person, die wir hier haben. Und zwar Mose. Ganz spannend. Gott hat durch Mose sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft geführt. Hin zu einem Berg, der Berg Sinai. Und was passierte auf diesem Berg? Mitten auf diesem Berg kam ebenfalls die Wolke, wie hier in unserem Text, und hat den Berg mit der Herrlichkeit Gottes überschattet. Mose war der Einzige, der vom Volk auf diesen Berg gehen durfte. Jetzt, wenn wir von Herrlichkeit reden, die Frage, was bedeutet eigentlich Herrlichkeit? Gott ist heilig. Er ist vollkommen. Er ist perfekt. Er ist erhaben. Er ist exzellent. Er ist rein. Er ist makellos. Er ist geduldig und von großer Güte und Treue und so weiter. Alle diese Eigenschaften zusammengenommen bilden die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes bedeutet nichts anderes als die ganze Summe der Eigenschaften Gottes. Jetzt ist spannend, herrlich bedeutet auf Hebräisch Gewicht. Es hat alles ein Gewicht. Hier, diese Kanzel hat, ist auch schwer, vielleicht hängt das auch mit mir zusammen, hat ein Gewicht. Dieses Rad oder Tom hat ein Gewicht. Wir könnten das ganze Gebäude hier nehmen. Das hat ein Gewicht, das wäre kaum zu wägen, das ist so schwer, oder? Jetzt das Gedankenspiel weiterzutreiben, wäre ganz schönen Wert, hat ein Gewicht, wenn man diesen ganzen Boden herausreißen würde. Wäre nicht mehr zu wägen, oder? Gehen wir noch viel weiter, die ganze Erde, man würde sie auf eine Waage legen. Das ganze Universum hat ein Gewicht. Und jetzt würden wir das ganze Universum nehmen und wir würden es auf die eine Seite der Waage legen und Jesus Christus auf die andere Seite. Das ganze Universum hätte kein Gewicht gegenüber der Herrlichkeit von Jesus Christus. Vielleicht fragst du dich, was wirst du im Himmel machen? Ich meine, nach 1 Million Jahre hast du es mindestens gesehen. Ich kann dir sagen, was du tun wirst. Du bist auch nach 1 Million Jahre noch am Anfang, Gottes Herrlichkeit zu entdecken und dich an seiner Eigenschaften zu erfreuen. So herrlich ist Gott. Und jetzt zurück zu Mose. Mose ist jetzt hier auf so einem Berg und die Herrlichkeit Gottes beginnt sich zu manifestieren in einer gewaltigen Wolke. Und jetzt hat Mose plötzlich eine Idee, als er so in dieser Herrlichkeit ist. 2. Mose 33. Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Und sie fragen, was stimmt mit Mose nicht? Jetzt fängt die Herrlichkeit sich zu manifestieren und Mose sagt, ich will mehr. Ist es nicht ein bisschen dreist? Jetzt gibt sich Gott so die Mühe und fängt an, ich will noch mehr. Was macht Gott auf die Bitte von Mose? Er sagt, okay, Mose, ich gebe dir mehr von dieser Herrlichkeit. Aber das Gewicht dieser Herrlichkeit würde dich erdrücken. Wir machen es so. Mose, hier ist ein Loch in der Erde, in diesem Felsen. Ich stelle dich hinein und danach werde ich an dir vorüberziehen. Ich halte meine Hand auf die Felsspalte und ziehe vorüber. Und wenn ich vorübergezogen bin, darfst du mir nachsehen. Und Gott geht vorüber, Mose schaut nach. Und dieser kurze Moment der Herrlichkeit verändert Mose so dermaßen, dass wenn er vom Berg hinuntersteigt, sein Gesicht leuchtet. Sein Gesicht leuchtet so fest, dass die Leute sich fürchten vor Mose. So herrlich ist Gott. Und jetzt haben wir hier den Berg Sinai und hier haben wir im Text ebenfalls einen Berg. Und jetzt wieder einen Berg, die Herrlichkeit Gottes und Mose. Große Parallelen, aber trotzdem sind die Berge total verschieden. Auf dem ersten Berg strahlt Mose die Herrlichkeit Gottes ab, wie der Mond die Sonne. Jesus Christus strahlt hier die Herrlichkeit Gottes nicht ab, wie der Mond die Sonne, sondern Jesus ist die Sonne selbst. Jesus ist die Quelle der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes selbst. Und wir lesen in Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Und jetzt, um alles klarzumachen, heißt es in unserem Text in Vers 5, als er noch so redete, da überschattete sie eine lichte Wolke und eine Stimme sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist nicht einfach ein Gesetzeslehrer. Jesus ist auch nicht einfach nur einer der Propheten oder einer der Wundertäter, sondern Jesus ist Gott selbst. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, wenn ihr das so hört. Wenn wir einen Blick in unsere Gesellschaft werfen, stellen wir fest, Jesus wird durchaus als großer Lehrer verehrt. Weise Lehren, Humanismus. Jesus wird als der große Prophet verehrt, im Islam. Jesus wird als Wundertäter verehrt, von den Esoterikern. Aber wird er auch als das verehrt, was er ist? Ich gehe jetzt davon aus, dass der größte Teil hier wahrscheinlich an Jesus glaubt. An Jesus zu glauben bedeutet, wir glauben, dass Jesus Gott ist. Manchmal frage ich mich, und da fange ich bei mir an, glauben wir nicht nur häufig nur hier oben im Kopf, okay, Jesus ist Gott. Meine Frage ist, glauben wir das nur oder behandeln wir Jesus auch als Gott? Ein Beispiel. Häufig behandeln wir Jesus wie ein Lehrer. Jesus, ich danke dir vielmals für diese schönen Prinzipien, die du mir gegeben hast. Danke, Jesus, dass ich so viele Prinzipien von dir habe. Jesus möchte dir aber nicht einfach Prinzipien geben, sondern Jesus möchte deine Lebensmitte sein, aus Prinzip. Jesus ist Gott und Gott gehört immer in die Mitte. Gott ist die Sonne und alles andere dreht sich um Gott. Und ich möchte dich deshalb fragen, gibt dir Jesus Prinzipien oder ist er deine Lebensmitte, wo sich alles andere in deinem Leben danach ausrichtet? Vielfach ist Jesus für uns der Prophet. Jesus, ich brauche deinen Rat. Ich habe da eine Frage bezüglich Partnerwahl. Hilf mir, Jesus. Berufswahl, hilf mir, Jesus. Jesus möchte dir Rat geben. Aber Jesus ist nicht nur Ratgeber. Er sitzt nicht auf der Seite und gibt dir ab und zu einen Tipp, wie du dein Leben leben sollst. Sondern Jesus möchte an deinem Steuerrad sitzen, wo es hingeht. Vielleicht geht es nicht dorthin, wo du willst. Jesus will uns auch gar nicht nur das geben, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Vielleicht ist Jesus für dich der Wundertäter und das kenne ich ganz gut. Jesus, ich habe Schmerzen, hilf mir. Jesus, ich habe dein Problem, ich bin schwach, hilf mir. Und er hilft gerne. Aber Jesus möchte nicht einfach nur unsere Anlaufstelle sein, wenn es uns nicht gibt. Und danach, vielen Dank, Jesus, dass du mir geholfen hast und jetzt, ade merci. Nein, Jesus ist Gott und er möchte unsere Lebensmitte sein. Jesus ist Gott bedeutet, er steht in der Mitte und ich möchte dich fragen, glaubst du nur, dass Jesus Gott ist oder behandelst du Jesus als das, was er ist, nämlich als Gott, als Mitte deines Lebens? Wir haben gesehen, dass Mose hier eine gewaltige Offenbarung hat und dass die Offenbarung hier in unserem Text Gott selbst ist und Jesus Christus selbst die Quelle ist. Jetzt ist die Frage, wie reagieren jetzt die Jünger auf die Herrlichkeit Gottes? Wie reagieren die drei Jünger, als sich so die Herrlichkeit Gottes um sie manifestiert? Wir sehen hier in unserem Text zwei Reaktionen. Die erste Reaktion ist Furcht und die zweite Reaktion ist Freiheit. Erste Reaktion, Furcht. Wir lesen hier in Vers 6, als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Die Jünger sind so dermaßen in Angst, dass sie zu Boden fallen. Meine Frage ist, warum? Ich meine, Gott ist ja gut, er ist heilig, er ist vollkommen, er ist exzellent. Warum macht den Jüngern die Herrlichkeit Gottes Angst? Ist die Herrlichkeit Gottes nicht etwas Schönes? Müssen wir uns davor fürchten oder was passiert hier in unserem Text? Der Grund ist ein einfacher. Die Jünger realisieren in dem Moment, wo Gottes Herrlichkeit kommt, dass sie in der Gegenwart von jemandem sind, der sie total übertrifft. In der Gegenwart von jemandem, der herrlicher ist als sie. Hier ein kleines Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren für einen Kollegen, der geheiratet hat, mit einem anderen Kollegen ein Lied geschrieben. Wir sind beide sehr spontan und das ist nicht immer so positiv. Wir haben uns kurz vor dem Hochzeit getroffen, haben dann kurz ein bisschen ein Lied geschrieben, haben so eine alte Melodie genommen, haben das darüber gelegt und fix, so gehen wir. Beim Hochzeit haben wir aber dann kurz vergessen, dass wir ja diesen Beitrag hatten und haben deshalb den Beitrag vergessen anzumelden. Wir haben es dann noch gesagt, ja, wir haben noch einen Beitrag. Dann hat der Bräutigam gesagt, super, wir nehmen es nach die Band. Jetzt war das Problem, die Band war ziemlich gut. Die Band war richtig professionell. Die haben gespielt, das war super abgemischt, die hatten das Können. Die Leute haben getanzt, die Leute haben mitgesungen, die haben das gefeiert. Ich war auch am Feiern. Und nachdem die Band gespielt hat und alle Leute noch so in Feierlaune waren, hieß es, und jetzt kommt noch der Beitrag von Silas und seinen Kollegen. Und ich muss sagen, das hat mir große Angst gemacht. Alle Leute haben mich so angestarrt und ich bin so nach vorne gegangen zu diesem guten musikalischen Equipment. Ich habe die gleiche Gitarre genommen, die vorher der Sänger und der Leadgitarrist in der Hand hatte. Und ich habe begonnen zu spielen und gesungen. Und es war wirklich sehr kläglich. Ich bin danach heruntergegangen und ich habe mich wirklich geschämt. Ich habe einen Platz eingenommen, wo ich total übertroffen wurde. Einen Platz in dem Moment, wo ich eigentlich gar nicht hingehörte. Und genau so ist es mit der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes macht uns Angst, weil sie uns übertrifft. Viele Menschen haben das Gefühl, ich bin gut. Ich bin gut. Ich habe gestern mit Leuten auf der Straße geredet. Ja, weißt du, ich bin gut. Ich zahle meine Steuern, ich habe noch jemanden umgebracht, ich habe keine Ehe gebrochen. Das ist gut. Kannst du denken, aber jetzt ist das Problem, sobald die Herrlichkeit Gottes kommt, wirst du plötzlich mit etwas umgeben, das dich übertrifft. Und du merkst plötzlich, wow, eigentlich bin ich gar nicht gut. Und eigentlich tue ich das Gute, das ich tue, aus schlechten Motiven und eigentlich will ich Anerkennung. Und eigentlich ist nur Gott alleine gut. Oder wir haben das Gefühl, wir sind weise. Es gibt ja Leute, die machen längere Ausbildung und die haben danach das Gefühl, so, ja, ich verstehe es, ich weiß, wie es läuft. Und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes. Und sie werden umgeben von Gottes Allwissenheit, Gottes Weisheit. Und in dem Moment merkt man, eigentlich weiß ich gar nichts und eigentlich weiß ich nicht mal, was ich wissen soll. Ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Eigentlich werde ich hier gerade völlig übertroffen. Und das macht Angst. Herrlichkeit Gottes macht Angst, weil wir übertroffen werden. Wir werden erdrückt von diesem Gewicht. Das Gewicht ist zu schwer für uns. Zu schwer. Die Frage ist jetzt, okay, wenn jetzt Gott herrlich ist, wie können denn jetzt wir Menschen eine Beziehung mit diesem Gott haben? Wie soll denn das gehen? Sobald das der Mensch hier hinkommt, wird er erdrückt. Und ja, das ist so. Wenn wir Menschen sterben, sind wir bestimmt für die Herrlichkeit Gottes, aber das Problem ist, sobald wir dort sind, werden wir erdrückt. Das heißt, der Mensch kommt nicht in die Herrlichkeit, sondern an einen Ort hin, wo die Herrlichkeit Gottes nicht ist, weil wir es nicht ertragen können. Die Frage ist ja aber, Das hieße ja, dass jeder Mensch die Herrlichkeit Gottes ermangelt und nicht hineinkommen kann. Und genau das ist der Punkt. Wir können nicht dorthin gelangen. Wir sind hilflos. Aber vielleicht denkst du jetzt, wart schnell hier. Die Jünger können das auch. Die Jünger sind auf diesem Berg und die drei halten die Herrlichkeit Gottes aus. Warum? Es gibt einen Grund. Weil Jesus Christus bei ihnen ist. Der Name Jesus bedeutet, Gott ist Retter. Wir können nicht in Gottes Herrlichkeit, aber Gottes Herrlichkeit kann zu uns kommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Gottes Herrlichkeit kommt in Jesus Christus zu uns auf diese Welt. Ist ganz spannend, wo Jesus geboren wird, heißt es in Lukas 2, und die Herrlichkeit Gottes umstrahlte die Hirten. Mit Jesus Christus beginnt sich Gottes Herrlichkeit auf dieser Welt auszudehnen. Jesus sagt, dein Reich komme. Gottes Herrlichkeit beginnt sich auszudehnen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wir Menschen ertragen es nicht, wenn Gottes Herrlichkeit sich ausdehnt, weil wir uns davor fürchten. Der Erste, der sich von der Herrlichkeit Gottes so richtig fürchtete, war Herodes. Er sah in diesem Kind etwas, das ihn übertrifft. Und deshalb wollte er die Herrlichkeit Gottes sofort töten. Die Nächsten, die sich fürchteten, waren die Leute aus der Heimatstadt von Jesus, als Jesus das erste Mal gepredigt hat. Sie wollten Jesus sofort den Hang hinunterwerfen, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Jesus hatte Vollmacht und übertraf alle Gesetzeslehrer. Als Jesus öffentlich gewirkt hat, planten die Pharisäer mehrere Mordanschläge, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen konnten. Da war eine Liebe, die sie nicht kannten. Und am Ende bringen sie es tatsächlich zustande. Sie hängen die Herrlichkeit Gottes an ein Kreuz. Und die Leute schauen aufs Kreuz und freuen sich. Ha, hier hängt er. Jesus Christus schaut ihn an. Er ist geschlagen, er ist gepeinigt, er ist hässlich. Wir haben die Herrlichkeit Gottes ausgeschaltet. Was aber diese Leute übersehen, ist Folgendes. Gerade am Kreuz erstrahlt die Herrlichkeit Gottes so, wie sie noch nie vorher gestrahlt hat. Am Kreuz manifestiert sich die Herrlichkeit Gottes in einem Maße, dass es so dermaßen herrlich ist, dass es alles übertrifft. Am Kreuz nimmt Jesus Christus alle unsere Unherrlichkeit auf sich. Unsere Unzulänglichkeit, unseren Egoismus, unseren Stolz, unsere Sünde, die dunklen Mächte freuten sich gewaltig, als sie die Herrlichkeit Gottes am Kreuz vorfanden, weil sie dachten, jetzt haben sie die Herrlichkeit Gottes ausgestellt. Was sie aber nicht wussten war, dass nach 3 Tagen eine Revolution beginnt, die nicht nur Jesus herrlich macht, sondern dass mit Jesus zusammen Tausende von Menschen aufstehen, die die Herrlichkeit Gottes abstrahlen. Es ist nicht mehr nur eine Person, sondern Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen, die die Herrlichkeit Gottes in sich tragen. Die Finsternis dachte, jetzt haben wir ihn besiegt. Gott in seiner Weisheit weiß, jetzt beginnt die Herrlichkeit Gottes erst zu strahlen. Und zwar durch die, die Jesus Christus in sich tragen. Und das ist die Realität des Evangeliums. Es geht nicht einfach darum, dass wir auf die Knie gehen zum Kreuz, sondern der Punkt ist Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der Punkt. Die Herrlichkeit Gottes strahlt aus uns. Kurz gesagt, die Jünger und wir können die Herrlichkeit Gottes nur ertragen, weil es einen anderen Hügel gibt. Den Hügel Golgatha. Und zwischen diesem Hügel Golgatha und unserem Hügel hier in unserem Text gibt es einige Parallelen. Interessanterweise, beide Hügel waren außerhalb von Jerusalem. Am Kreuz erstrahlt Jesus in der größten Pein und Schmach. Auf unserem Hügel im Text strahlt Jesus wie die Sonne. Am Kreuz trägt Jesus kein Kleid, sondern es wird ihm abgerissen. In unserem Text strahlt das Kleid von Jesus weiß. Versteht ihr? Das Kleid von Jesus wurde abgerissen, damit er es uns schenken kann. Ganz interessant, hier in unserem Text finden wir zwei Leute, die zwei größten Glaubenshelden, zwei der größten, Mose und Elia. Am Kreuz finden wir auch zwei Menschen, und zwar zwei Schwerverbrecher. Hier in unserem Text ruft Petrus, hier ist das Schönste sein, hier will ich bleiben. Am Kreuz taucht der gleiche Mann nicht mehr auf, weil er sich so für seinen Gott schämt. In unserem Text erstrahlt eine lichterne Wolke die Szene. Am Kreuz gehen die Wolken weg und es kommt eine tiefe Dunkelheit auf Jesus Christus. In unserer Szene ruft Gott höchstpersönlich, das ist mein Sohn. Am Kreuz ruft auch jemand, das ist Gottes Sohn. Und zwar ein heidnischer Römer. Wir sehen, zwischen unserem Text und dem Hügel Golgatha gibt es große Parallelen. Wegen dem Hügel Golgatha können wir heute Gottes Herrlichkeit nicht nur ertragen, sondern annehmen, damit wir selber zu Trägern dieser Herrlichkeit werden. Was für ein großes Geschenk! Halleluja! Der erste Punkt, Gottes Herrlichkeit bringt uns das Fürchten bei. Aber die Liebe überwindet alle Furcht. Der zweite Punkt noch zum Schluss kurz, Freiheit. Gottes Herrlichkeit bringt einem nicht nur zum Fürchten, sondern sie macht frei. Ganz kurz hier, Vers 4. Petrus hat plötzlich eine eigenartige Idee. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut zu sein. Willst du, so will ich dir hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Eine sehr eigenartige Aussage und ich denke, Petrus war ein bisschen verwirrt. Ist ja klar, wenn man in der Gegenwart von etwas ist, das einem total übertrifft, wird man verwirrt. Aber ich glaube, die Aussage von Petrus hat hier auch einen tiefen Sinn. Wie viele Hütten will Petrus bauen? Drei. Eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Und für sich selbst? Will er für sich selbst keine Hütte bauen? Wollt ihr wissen, was? Er vergisst sich selbst. Wenn Gottes Herrlichkeit kommt, vergessen wir uns selbst. Luther hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Mensch ist von Grund auf in sich gekrümmt. Homo incurvatus in se, in sich gekurvt. Wir Menschen leben von Natur aus so. Wir leben in einer andauernden Selbstbespiegelung. Wie wirke ich gerade, wenn ich hier so spreche? Was denken die Leute jetzt von mir? Ah, warum haben diese Leute mehr? Ich will das auch. Oh meine Güte, was die jetzt denken, wenn ich so gekrümmt hier vorne stehe. Wir leben in einer andauernden Selbstbespiegelung. Wir sind so auf uns fixiert, dass wir sogar unsere Dinge, die wir haben, und sogar unseren Partner mit dem Partner anderer vergleichen. Das ist ja völlig krank. Jetzt ist etwas interessant. Wir sind in uns gekurvt und sind total unfrei. Aber wenn jetzt die Herrlichkeit Gottes kommt, dann blicken wir auf etwas, das uns übertrifft. Wir drehen nicht mehr wie die Erde um uns selbst, sondern wir beginnen uns um die Sonne, um Gott selbst zu drehen. Mit anderen Worten, je mehr in unserem Leben die Herrlichkeit Gottes kommt, umso freier sind wir. Viele Christen haben das Gefühl, und das sage ich jetzt mit Nachdruck, zuerst ist man gläubig, dann wird man gläubiger, dann ist man strenggläubig. Dann strengt man sich richtig an und dann lebt man richtig genau. Stimmt nicht. Gläubig, gläubiger, frei. Steigerung ist frei. Weil je mehr wir in die Tiefe wachsen des Glaubens, umso mehr kommt Gottes Herrlichkeit durch uns zum Tragen und umso freier sind wir. Wir müssen nicht mehr die ganze Zeit auf uns schauen, sondern wir können auf Jesus schauen. Jetzt ist die Frage, okay, ich will das, ich will freier werden. Wie bekommen wir das hin? Wie können wir frei werden von uns selbst? Die Antwort ist, schau auf die Herrlichkeit Gottes. Und wo zeigt sich die Herrlichkeit? Bei Jesus. Ganz konkret, wo können wir die Herrlichkeit von Jesus sehen? Muss nicht so weit schauen. Jetzt. Im Gottesdienst. Jetzt zeigt sich Gott ein bisschen mit seiner Herrlichkeit durch die Worte seines Buches. Jetzt wirst du ein Stück freier. Halleluja. Wo zeigt sich Gottes Herrlichkeit? Im Lobpreis. Psalm 22, Vers 4. Gott bewohnt den Lobpreis seines Volkes. Lobpreis ist so etwas Starkes. Verstehst du, du kannst jetzt wieder Lobpreis machen und oh, was denken die Leute, wenn ich jetzt und sowieso und die Lieder sind komisch und ich, was denken die? Nein, schau weg von dir und stell dir in den Liedtexten vor, was du singst. Öffne dein Herz und du wirst verändert werden. Sieh Gottes Herrlichkeit in den Liedern, in der Musik. Eine andere wunderbare Art ist das stille Kämmerlein. Ganz spannend, Matthäus 6, Vers 6 heißt es, und geh in dein stilles Kämmerlein. Und dort heißt es danach, wo Gott im Verborgenen ist. Ist. Wir müssen nicht, wenn wir die stille Zeit machen, jetzt beten, dass Jesus kommt und dass wir ihn jetzt spüren und erfahren. Nein, Gott ist bereits da. Sobald wir mit ihm allein sind, ist er da. Stille Zeit ist keine Leistung. Es ist Gottes Gegenwart genießen, ihm zu Füßen sitzen, von ihm zu lernen, ihn anzubeten. Sonst erbringen wir wieder Leistung, ich muss jetzt das verstehen und Kommentaren. Ist auch gut. Wo Gott im Verborgenen ist. Und zum Schluss noch in der Schöpfung. Römer 1, Gottes unsichtbare Wesen wird in der Schöpfung ersehen. Anhand seiner Werke. Hey Leute, macht einen Waldspaziergang. Geht in die Berge, schaut die Flüsse an. Vielleicht entdeckt ihr ein lustiges Tier. Ich habe kürzlich bei uns im Bach einen Biber gesehen. Ich habe mich so gefreut daran und habe Jesus angebetet und gesagt, Herr, so kreativ dieses Tier hier. Gottes Herrlichkeit ist in der Schöpfung, in seinem Wort, im Gottesdienst, im Lobpreis und so weiter. Und ich möchte euch ermutigen, werdet zu suchen, diese Herrlichkeit. Werdet zu Herrlichkeitsschatz suchen. Und ihr werdet immer mehr verändert werden. Und zwar in das Bild von Jesus Christus. Und wir werden frei werden. Und das wünsche ich jedem von euch. Zusammenfassend haben wir gesehen, Gott manifestiert die Herrlichkeit in Christus. Jesus Christus übertrifft alles, alles, je Dagewesene. Herrlichkeit gibt zwei Reaktionen. Zum einen Furcht, zum anderen Freiheit. Durchs Kreuz wird die Furcht mit der Liebe überwunden. Und wir, du, wirst durchs Kreuz ein Träger dieser Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit macht frei. Suche die Herrlichkeit Gottes überall, wo du kannst. Amen. Jesus, wir erheben deinen Namen, weil dein Name über allen Namen steht. Jesus, ich bitte dich für die Gemeinde hier in Aarau. Mache sie zu Herrlichkeitsschatz suchen. Zeige ihnen deine Herrlichkeit jeden Tag aufs Neue. Und gib Freude, die Herrlichkeit Gottes zu suchen. Nicht Religion, Jesus, sondern Freiheit. Nicht wir müssen mehr, sondern auf Christus schauen. Und wir dürfen aus Freude. Amen.